Er ist ein Mann der Extreme.
Cristiano Ronaldo!
Fußballerisch extrem gut, extrem populär, extrem reich und vor allem auch extrem erfolgreich.
Cristiano Ronaldo ist ein Megastar des Fußballs. Für mich der größte Spieler aller Zeiten und einer der bekanntesten Menschen überhaupt weltweit.
Fünfmaliger Weltfußballer, Europameister, Champions League-Rekordhalter, ein Superstar, wie ihn der Sport vielleicht in der Form noch nie hervorgebracht hat. Sein Kürzel CR7 ist eine Marke, die weit über den Sport hinaus Strahlkraft besitzt. Aber Cristiano Ronaldo ist auch extrem polarisierend, weil er eitel ist, klar, aber auch, weil er Steuern hinterzogen haben soll. Okay, nun, das haben andere auch, aber bei ihm kommt noch was anderes hinzu.
Gegen ihn läuft ein Verfahren in Las Vegas. Er soll eine Frau sexuell missbraucht haben.
Die Frau heißt Catherine Mayorga und sie bringt Ronaldo vor Gericht. Aber warum erst fast 10 Jahre nach dem eigentlichen Vorfall?
Sie, like most people, had the feeling that a wealthy.
Sie hatte, wie viele andere auch, das Gefühl, dass ein reicher, berühmter Mensch irgendwie glaubwürdiger wirkt. Dass ihm eher geglaubt wird, dass er überzeugender erscheint, einfach weil er berühmt ist.
Der Fall Cristiano Ronaldo ist beispielhaft für das Verhalten eines sich für unfehlbar haltenden Sportstars, aber auch beispielhaft für die ganze Fußballbranche, wenn es um Vorwürfe sexueller Gewalt geht.
Etwas, was möglicherweise einfach mit Geld weggeschaufelt werden sollte, diese Nacht in Las Vegas sollte mit dem Settlement im Prinzip ausgelöscht werden.
Ein Fall, der alle beschädigt und uns als Gesellschaft die Frage stellt, was schützt am Ende eigentlich mehr, die Wahrheit oder Macht?
Man nimmt sich, was man will,
dann
wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport in einem der wohl sensibelsten Fälle dieser Serie bisher. Es geht um Cristiano Ronaldo und die Geschehnisse in Las Vegas 2009. Ich gebe zu, ich bin bei Ronaldo seit Jahren schon zwiegespalten. Als Sportjournalist beschäftige ich mich ja vor allem mit seinen unzweifelhaft großartigen Leistungen auf dem Platz, seinem Habitus, seinen Toren, Titeln, Rekorden, die sich natürlich auch schon zu meinen Kindern rumgesprochen haben. Und die fragen mich regelmäßig.
Papa, wen findest du besser, Messi oder Ronaldo?
Ich zöger dann aber jedes Mal, denn sie verehren Ronaldo eben wegen seiner sportlichen Erfolge, wegen seiner Omnipräsenz als Marke, weil er so freundlich rüberkommt zu Fans und Ballkindern, weil er sich ja auch sozial engagiert, für Benachteiligte einsetzt, zum Beispiel Blut spendet. Und weil er mit über 40, also in der Vorstellung meiner Kinder schon fast scheintot, immer noch kickt. Klar, das ist in Teilen schon beeindruckend, aber ich kenne eben auch die andere Seite von CR7, diese dunkle Seite. Das, was Catherine Mayorga über ihn berichtet, über Las Vegas 2009 und die Vergewaltigungsvorwürfe. Und ich weiß um die vielfältigen Reaktionen darauf, wie unterschiedlich Menschen mit diesem Fall umgehen. Das ist bei Ronaldo so ein bisschen wie bei der Bild, aber der Sportteil, ihr kennt das. Die einen schauen eben nur auf die strahlende Seite. Andere schreiben oder sprechen über Ronaldo nur noch mit Disclaimer. Ja, tolles Tor, aber 2009. Jede dieser Sichtweisen auf den Fall hat definitiv ihre Berechtigung. Welche richtig oder falsch ist, das maß ich mir nicht an zu beurteilen. Und wir werden auch in dieser Folge nicht klären, was richtig oder falsch war, wer Recht hat oder Unrecht hat. Aber der Fall Cristiano Ronaldo und wie er in der Öffentlichkeit behandelt wird, das ist ja mehr als ein Einzelfall, sondern das ist exemplarisch für den Umgang des Fußballs, des Spitzensports generell mit Vorwürfen von sexueller Gewalt und beispielhaft für ein System, das strukturelle Fragen aufwirft. Wie geht der Spitzensport, insbesondere der Weltfußball, damit um? Wie wirken Macht und Medien zusammen, wenn Ikonen unter Verdacht geraten? Wo endet eigentlich juristische Bewertung und wo beginnt moralische Verantwortung? Schützt dieses System lieber, als zu hinterfragen? Oder schweigt es lieber, als genau hinzusehen? Bevor wir uns diesen Fragen zuwenden, müssen wir erstmal die Geschehnisse in Las Vegas 2009 nochmal genauer aufarbeiten. Was wissen wir und was wissen wir nicht über diese Vergewaltigungsvorwürfe? Verbrieft ist auf jeden Fall, dass Cristiano Ronaldo am 12. Juni 2009 Catherine Mayorga kennengelernt hat. In einem Club im Spielerparadies. in dem Sommer also, indem er für 94 Millionen von Manchester United zu Real Madrid wechseln wird. Ronaldo ist damals 24, er ist Single und er will sich bei einem Männerurlaub mit Schwager und Cousin entspannen. Catherine Mayorga ist damals 25, arbeitet als Model und wurde vom Nachtclub Rain gebucht, um vor dem Laden stehend zahlungskräftige Gäste anzulocken. Hat sie offenbar sehr erfolgreich getan, denn Ronaldo, der ist in den Club reingegangen und verbringt mit Catherine dann auch den Abend. Und später gehen beide in seine Hotelsuite im Palms Place. Tja, aber was dann passiert, das lässt sich bis heute nicht mit letzter Sicherheit sagen. Es existieren zwei Versionen. Die des Spielers, der immer wieder beteuert, es war einvernehmlicher Sex zwischen den beiden. Und dann ist da noch die Version von Mayorga, die sagt, sie sei vergewaltigt worden. Die Details ihrer Schilderung erspare ich euch jetzt. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, nachlesen. Es gibt einen sehr detaillierten Spiegelartikel von 2018 darüber. Was wir an dieser Stelle hier aber festhalten müssen, ist, Catherine Mayorga schildert bis heute, dass sie diesem sexuellen Kontakt, der stattgefunden hatte, nie zugestimmt habe. Dass sie sich gewehrt und mehrfach Nein gesagt habe, dass sie sich danach weinend zurückgezogen habe und dass sie umgehend auch zur Polizei gegangen sei, Anzeige erstattet, aber keinen Namen genannt hatte, aus Angst und weil sie komplett mit der Situation überfordert war. Insgesamt steht da jetzt natürlich Aussage gegen Aussage. Allerdings wird Mayorgas Darstellung, also ihr Vorwurf des nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs, später in geleakten Dokumenten, die durch die Plattform Football Leaks an die Öffentlichkeit kamen und vom Spiegel ausgewertet wurden, erhärtet. Raphael Buschmann, damals Investigativjournalist beim Spiegel, der spricht in der NDR-Doku Cristiano Ronaldo, Fußballstar extrem von 2019 über
ein für Cristiano Ronaldo sehr belastenden Fragebogen, aus dem hervorgeht, dass Cristiano Ronaldo seinen Anwälten gegenüber gesagt haben soll, dass Catherine Mayorga in der Nacht Stop and No gesagt hat, also dass sie sich dagegen gewehrt hat und dass sie ihn aufgefordert hat, diese sexuelle Handlung nicht zu vollziehen.
Außerdem beziffert Ronaldo in diesem Fragebogen, den Raphael hier erwähnt, die Einvernehmlichkeit des Geschlechtsverkehrs auf 99% und gibt an, sich entschuldigt zu haben, als sie ihm vorwarf, sie gezwungen zu haben. Offiziell wurden diese Aussagen aber nie bestätigt, jedoch auch nie juristisch eindeutig widerlegt. Und wenig später unterzeichnet Mayorga dann einen sogenannten NDA, ein Non-Disclosure Agreement, also eine Schweigevereinbarung. Sie bekommt $375.000, darf im Gegenzug dafür aber nie wieder über den Fall sprechen und so verschwindet er dann auch für fast ein Jahrzehnt lang aus der Öffentlichkeit. Was mich in diesem Fall aber auch noch mehr beschäftigt als die Frage, was überhaupt passiert ist, ist, wie schnell und wie einfach es letztlich gelungen ist, diesen Fall über Jahre komplett im Nebel verschwinden zu lassen. Und zwar noch bevor es überhaupt in die Öffentlichkeit dringen konnte, was da passiert ist. Noch bevor der Boulevard davon Wind bekommen hat und für hohe Wellen hätte sorgen können. Mit einem ganz einfachen, juristisch legalen Zug, diesem NDA. Und selbst wenn trotzdem was nach draußen gedrungen wäre, wäre dieser NDA stark genug gewesen, um zu suggerieren, nee, alles in Ordnung, da ist nichts passiert, sonst hätte die Frau ja sicher dieses Schweigeabkommen nie unterschrieben. Tja, und damit wären sofort Zweifel an Catherines Glaubwürdigkeit und ihren Motiven im Raum gewesen. Nach dem Motto, seht ihr, die nimmt das Geld, also war sie wahrscheinlich von Anfang an genau darauf aus, die wollte hier nur abkassieren. Also einfach mal weiter im Text. Aber damals sprach überhaupt niemand drüber. Stattdessen war im Sommer 2009 Ronaldos Rekordwechsel zu Real Madrid als damals teuerster Spieler der Welt große Schlagzeilen. Und was 2009 in Vegas passierte, blieb dann auch zunächst wirklich in Vegas und unter dem Mantel des Schweigens bzw. übertönt vom Jubel der Madrilenen. Und der Fall wäre wohl auch dort weiter geblieben, wenn nicht 2017 der Enthüllungsplattform Football Leaks interne Dokumente zugespielt worden wären, über die 2018 dann der Spiegel ausführlich berichtet. Und erstmals wird auch der Name genannt des beteiligten Spielers, Cristiano Ronaldo. Und das schlägt natürlich hohe Wellen rund um den Globus, wie hier damals bei ESPN. Fast 10 Jahre nach dem Vorfall erst wird der Fall also publik und veranlasst dann auch Catherine Mayorga doch noch Klage einzureichen. 10 Jahre, in denen Ronaldo 4 weitere Male Weltfußballer des Jahres wurde, Seriensieger mit Real Madrid in der Champions League wurde Portugal zum Europameister machte und nicht nur seinen Ruf als fußballerischer Superstar zementierte, sondern sich auch noch als liebevoller Vater, Familienmensch, Blutspender, jemand, der sich für Menschen mit Behinderung und für Benachteiligte einsetzt, inszenieren konnte. Cristiano Ronaldo ist 2018 längst mehr als nur ein Fußballer. Sein Kürzel CR7 ist eine Weltmarke. Ein globaler Konzern, der natürlich auch abgesichert wird, sodass er sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, wie er auch selbst sagt.
I enjoy the football, I enjoy my life.
Ich genieße den Fußball und mein Leben. Um den Rest kümmern sich meine Leute.
Und damit meint er natürlich ein Heer von Anwälten. Anwälte, die alle Vorwürfe vehement zurückweisen mit Klageandrohungen und anderen juristischen Winkelzügen. Und natürlich mit dem, was in rauen Mengen vorhanden ist, mit Geld. Schon 2010 hatten Ronaldos Anwälte blitzschnell dieses NDA aufgesetzt, diese Vertraulichkeitsvereinbarung. Die kommt 2018 dann natürlich auch nochmal zur Sprache, denn die $375.000, die Mayorga im Gegenzug für die Unterzeichnung bekommt, wird von vielen quasi als Ronaldos Schuldeingeständnis gewertet. Dem treten die Anwälte aber entgegen. Die Zahlung sei selbstverständlich kein Schuldeingeständnis, sondern lediglich ein Schutz vor Rufschädigung gewesen. Man wollte verhindern, dass Mayorga mit ihrer Version der Geschichte hausieren geht. Das sei ein üblicher Vorgang, erklären Anwälte. Sie sprechen von einem sogenannten Präventivvergleich. Wenn man es böse formuliert, könnte man es auch ganz unjuristisch eben Schweigegeld nennen. Letztlich kommt es bei beiden Begriffen aber aufs Gleiche raus. Das vermeintliche Opfer schweigt und verschwindet aus der Öffentlichkeit. Raphael Buschmann vom Spiegel benennt es in der NDR-Doku so.
Etwas, was möglicherweise einfach mit Geld weggeschaufelt werden sollte. Diese Nacht in Las Vegas sollte mit dem Settlement im Prinzip ausgelöscht werden.
Der angebliche Täter sollte sich hinter dieser Mauer aus Geld, Einfluss und juristischen Mitteln sicher fühlen, denn so eine Mauer verhindert, dass die Geschichte weitererzählt werden kann. Und wenn sie doch weitererzählt wird, dass diese Stimmen schnell wieder verstummen. Dass Prominente solche Abmachungen treffen, das ist jetzt überhaupt nicht ungewöhnlich, sondern eigentlich gängige Praxis und allein natürlich auch noch kein Schuldeingeständnis. Oft geht es dabei wirklich um den Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte. Auch ein Weltstar hat schließlich ein Recht darauf, diese Rechte für sich in Anspruch zu nehmen. Und ein langwieriger Prozess, egal ob der jetzt mit Freispruch oder Schuldspruch endet, der ist einfach nie gut fürs Image. Da bleibt immer irgendetwas haften. Aber trotzdem frage ich mich, was sagt das alles letztlich auch über uns als Gesellschaft aus, wenn nicht mehr Gerichte entscheiden, was Recht und Unrecht ist, sondern Millionenbeträge, wenn Vertragsklauseln und PR-Berater das übernehmen, wenn jemand, der Vorbild ist oder sein sollte, sich mit Geld aus einer Verantwortung herauskaufen kann. Fälle wie die von Cristiano Ronaldo sind übrigens einige in der Sportwelt dokumentiert. Und wenn man ganz genau hinschaut, sind sie keine Anhäufung von Einzelfällen, sondern im Prinzip Teil eines größeren Musters. Die Namen der Sportler, ihre Sportarten, das mag alles unterschiedlich sein. Die Abläufe, die dabei zum Tragen kommen, die sind aber oft erschreckend ähnlich. 2003 zum Beispiel, da wird Kobe Bryant in Colorado wegen Vergewaltigung einer Hotelangestellten angezeigt. Der Basketballer, der NBA-Star, der LA Lakers. Auch damals gab es unterschiedliche Versionen über den Vorfall, darüber, wie einvernehmlich der Geschlechtsverkehr war.
Ein Ermittler sagte aus, die Frau habe berichtet, der NBA-Superstar habe sie von hinten angegriffen, am Hals gepackt und sich trotz ihrer Proteste an ihr vergangen.
Aber was die NBC-Moderatorin hier verliest, diese Anklage, die wird schnell wieder fallen gelassen, weil die Angelegenheit in einem zivilrechtlichen Vergleich beigelegt wird und dann auch nie wieder herausgeholt wird. Nächstes Beispiel, Neymar, der wird 2019 von einem brasilianischen Model der Vergewaltigung beschuldigt. Auch hier kommt es zu keiner Anklage, der Fall wird eingestellt und in der Berichterstattung wird dann die Frau öffentlich diffamiert und Neymar gefeiert. Noch ein Beispiel aus dem Fußball. Benjamin Mendy, französischer Nationalspieler, mehrfacher Meister in der Premier League mit Manchester City, der muss sich über Monate hinweg vor Gericht gegen den Vorwurf mehrfacher sexueller Übergriffe verantworten. Auch er habe kein Nein akzeptiert, werfen ihm die geschädigten Frauen vor. Und am Ende wird er freigesprochen, aber laut Jury nur, weil die Beweislage für eine Verurteilung ihm nicht ausreiche. Zweifelsfrei unschuldig ist er auch nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erkenne hier ein Muster. In allen Fällen gibt es einen Topstar, einen Vorwurf, dann eine Aussage und dann ein juristisches Verfahren, das aber am Ende eben nicht zur Verurteilung führt, sondern aus unterschiedlichen Gründen, aber mit ganz ähnlichem Ablauf, also erst Stille, dann Verteidigung, mit ähnlichen Folgen endet, also meist sogar der kompletten Rehabilitierung. Kobe Bryant zum Beispiel, der kriecht öffentlich damals zu Kreuze, entschuldigt sich in einer im TV übertragenen Pressekonferenz bei seiner Ehefrau, dass er sie betrogen habe.
I sit here before you guys, embarrassed and ashamed for committing adultery.
Ich sitze jetzt hier vor euch, beschämt und voller Reue, weil ich meiner Frau untreu war. Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte. Ich liebe meine Frau so sehr.
You go through the feeling of if I could just turn back the hands of time. I love my wife so much.
Die Frau sitzt neben ihm, hält dabei seine Hand. Die TV-Nation ist bewegt und Kobe wird zum Idol. Und Neymar, der verliert damals zwar einen Sponsor, geht aber sonst eben relativ unbeschadet aus der ganzen Sache hervor. Und bei Mondi fragt auch keiner weiter groß nach. Alle Fälle verschwinden, wie auch bei Ronaldo, irgendwann wieder, weil die Mauer um diese Spiele herum sie letztlich doch irgendwo unangreifbar macht. Und mit an solchen Mauern baut der Sport übrigens als Ganzes mit. Um jetzt wieder zum Beispiel Ronaldo zu kommen, seine Vereine zum Beispiel. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in erster Linie Juventus Turin, dann aber auch die Verbände, also UEFA und FIFA, der portugiesische Fußballverband, die reagieren allesamt auf die Vorwürfe kaum bis gar nicht und wenn doch, dann eher unterstützend.
Die angeblichen Ereignisse, die jetzt fast 10 Jahre zurückliegen, ändern diese Meinung nicht, die jeder teilt, der mit diesem großen Champion in Kontakt gekommen ist.
Das war ein Tweet von Juventus damals. Von FIFA und UEFA kam quasi nichts und in Portugal, da blieb Ronaldo uneingeschränkt der Kapitän der Nationalmannschaft. Keine eigenen Untersuchungen, nicht mal ein, wir nehmen solche Vorwürfe ernst, was in solchen Fällen ja auch gerne mal gesagt wird, gar nichts. Und auch für seine Sponsoren ging es letztlich weiter wie vor den Anschuldigungen. Letztlich kann man sagen, Augen zu und durch, der Sturm wird schon vorüberziehen, the show must go on. Und das ging sie auch für Ronaldo, quasi ohne sichtbare Leistungseinbußen hinter seiner Schutzmauer und offenbar ganz ohne Schuldgefühle, wie er im Oktober 2018 selbst twitterte.
Mein reines Gewissen wird es mir ermöglichen, mit Ruhe auf die Ergebnisse aller Untersuchungen zu warten.
Die ganze Affäre zieht sich, nachdem Mayorga und ihre Anwälte 2018 Zivilklage eingereicht haben. Dann nimmt erstmal der Staatsanwalt in Las Vegas die strafrechtlichen Ermittlungen wieder auf. Stellt sie jedoch 2019 mit der Begründung ein, dass die Beweislage für eine Anklage nicht ausgereicht habe. 2022 weist dann ein US-Gericht auch die Zivilklage Mayorgas ab, unter anderem wegen Verfahrensfehlern durch Mayorgas Anwälte. Und damit wird dieses Verfahren dann rechtskräftig auch beendet und Ronaldo, der ist in keinem der Verfahren strafrechtlich oder zivilrechtlich verurteilt worden.
Von nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte, aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister.
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wider Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich will an dieser Stelle noch einmal ganz klar sagen, ich behaupte nicht, dass die von mir genannten Sportler auch Ronaldo anders hätten verurteilt werden müssen. Das kann und will ich gar nicht beurteilen. Was ich aber hinterfrage, ist was anderes. Dass wir uns nämlich in solchen Fällen oft mit diesem einen Satz zufrieden geben.
Es ist nichts bewiesen.
Ja, juristisch zählt natürlich die Unschuldsvermutung. Und das ist auch richtig so. Aber diese Vermutung darf trotzdem kein Freibrief fürs Wegschauen sein. Es ist und bleibt eine Vermutung aus Mangel an Beweisen, die positiv zugunsten des Beklagten ausgelegt wird. Und viele dieser Beweise gibt es ja bei sexualisierter Gewalt eben einfach nicht. Es gibt in solchen Fällen fast nie Zeugen, kaum Spuren, widersprüchliche Aussagen. Dessen müssen wir uns bewusst sein und wir müssen weiter kritisch bleiben. Nicht einfach naiv sagen, da war ja nichts und schon gar nicht das eigentliche Opfer herabwürdigen. Das darf auf keinen Fall passieren. Ich kann mir vorstellen, dass eben genau deswegen viele ähnliche Fälle nie öffentlich werden. dass viele Frauen nie zur Polizei gehen, weil sie davon ausgehen, dass ihnen ohnehin niemand glaubt, dass der Promi-Bonus am Ende stärker ist als ihr Wort, das Wort des Opfers. So wie es laut ihrem Anwalt auch bei Catherine Mayorga der Fall war.
Sie hatte, wie viele andere auch, das Gefühl, dass ein reicher, berühmter Mensch irgendwie glaubwürdiger wirkt, dass ihm eher geglaubt wird, dass er überzeugender erscheint, einfach weil er berühmt ist.
Die Strukturen, die wir hier sehen, erschweren echte Gerechtigkeit, auch in der öffentlichen Debatte. Und daran trägt der Sport eine Mitschuld. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viele Vereine, wie viele Verbände vielleicht längst von ähnlichen Vorfällen wissen oder wussten und trotzdem immer geschwiegen haben. Weil das Business einfach wichtiger ist. Weil sie wissen, wenn alle nur lange genug stillhalten, dann kommt der Star da schon irgendwie wieder raus. Tja, und die Betroffenen, die bleiben oft allein zurück. Und das ist das eigentlich Erschütternde in solchen Fällen. Es zeigt sich hier ein Problem, das über den Sport hinaus übrigens weitergeht. Der Fall steht exemplarisch dafür, wie schwer es ist, mutmaßliche sexualisierte Gewalt im Umfeld extremer Machtverhältnisse überhaupt sichtbar zu machen und wie oft sie an dieser von uns ja schon erklärten unsichtbaren Mauer abprallen. Dieser Mauer aus Geld, aus Schweigevereinbarung, strategischer Kommunikation, errichtet von einem System, das eben gelernt hat, wer sich öffentlich verteidigt, verliert. Wer jedoch professionell schweigt, der bleibt unangetastet. Und professionelles Schweigen, das beinhaltet dann eben auch die Zuhilfenahme von zum Beispiel diesen sogenannten NDAs.
Catherine is suffering post-traumatic stress disorder and major depression. These psychological injuries were caused by Cristiano Ronaldo's 2009 sexual assault.
Catherine Mayorga lässt später über ihre Anwälte erklären, dass sie diesen NDA 2010 unter enormem psychischen Druck unterschrieben habe. Sie sei damals traumatisiert gewesen und habe letztlich auch gar nicht genau verstanden, was sie da überhaupt unterschreibe. Ronaldo und sein Team bestreiten diese Vorwürfe. Aber auch dieser Punkt offenbart eine grundsätzliche Struktur. Topstars verfügen natürlich über rechtliche Eliteberatung und über PR-Teams, Medienstrategen, die sofort zur Tat schreiten, sobald ein Vorwurf auftaucht, um den Fall dann in Richtung ihres Klienten zu drehen, um zum Beispiel aus Vergewaltigung einen Beziehungsvorfall zu machen und letztlich, wenn man es überspitzt, aus der Wahrheit eine Verhandlungssache. Nochmal, natürlich hat jeder Mensch das Recht, sich zu verteidigen, aber es dürfen Macht, Einfluss und Geld nicht darüber entscheiden, wer gehört wird und wer nicht. Die Hürde, im Umfeld des Spitzensports sexuelle Gewalt öffentlich zu machen, ist ohnehin schon enorm. Wer das macht, der geht nämlich ganz, ganz viel Risiko ein. Für die Betroffenen ist das nach dem eigentlichen Übergriff immer noch mit einem weiteren Kampf verbunden, nämlich dem um Glaubwürdigkeit und um Würde und dem gegen die öffentliche Meinung. In etwa so, wie es hier etwas überspitzt dargestellt wird im YouTube-Short des Kanals Brust raus.
Wenn Frauen sagen, dass sie sexualisierte Gewalt überlebt haben, dann sieht das oft so aus. Er hat mein Nein nicht akzeptiert.
Also, ich brauche da 50 Videos, 1000 Fotos und mindestens 70 Menschen, die das bestätigen können.
Also ich bin unschuldig.
Ah ja, wenn Sie das sagen, ne, dann glaube ich Ihnen. Super.
Man hat oft das Gefühl, dass einem nicht geglaubt wird und es wird einem gesagt, dass man sich das ja ausdenken würde, weil man ja so viel davon hat.
Auch Catherine Mayorga wird nach der Veröffentlichung ihres Falls im Jahr 2018 heftig angegriffen. Online, in Kommentaren, in sozialen Netzwerken. Geldgierig sei sie, unglaubwürdig, nur auf Fame aus.
Da will jemand mit meinem Namen bekannt werden, wie immer.
Was ich immer nicht verstehe, warum jemand ernsthaft glauben sollte, mit solchen Ereignissen Fame zu bekommen. Naja, Ronaldo bügelt diese Vorwürfe auf jeden Fall mit einem damals sehr aktuellen Totschlagsargument ab.
Fake News.
Und Millionen seiner Fans springen ihm zur Seite mit Worten gegen Catherine Mayorga, die ich hier lieber nicht wiederhole. Aber so ergeht es leider vielen Frauen, die gegen prominente, nicht nur prominente Sportler aussagen. Das haben viele Fälle in jüngster Vergangenheit nochmal gezeigt. Ich sag nur mal Beispiel Rammstein. Die Aussagen der Frauen werden zerpflückt, ihre Motive hinterfragt, ihre Vergangenheit bis ins Kleinste durchleuchtet. Und während sich die beschuldigten Männer dann eben einfach schweigend zurückziehen oder professionell inszenierte Dementi abgeben, werden die Betroffenen plötzlich ins grelle Licht gestellt, verlieren ihre Privatsphäre, teilweise ihre Jobs und durch den Stress auch ihre Gesundheit und vor allem ihren Glauben an das Recht, weil sie in eine Rechtfertigungshaltung gedrückt werden. Catherine Mayorga übrigens auch. Die muss 2018 erstmal rechtfertigen, warum sie nach so vielen Jahren im Zuge der Football Leagues Enthüllung erst ihr Schweigen bricht. Aber viele Frauen ertrugen oder ertragen wohl genau deshalb oftmals lieber die Folgen einer Misshandlung, als an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie wissen, wenn sie einem Weltstar etwas vorwerfen, haben sie nicht nur ihn, sondern eine ganze Industrie als Gegner. Anwälte, PR-Leute, Sponsoren, aber eben auch Fans, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht wollen, dass ihr Held fällt, sondern lieber die Fallen sehen wollen, die ihn belastet. Wir reden immer viel über den Mut von Sportlern auf dem Platz, aber was ist eigentlich mit dem Mut von Frauen, die sich trauen, über das zu sprechen, was im Schatten des Ruhms passiert ist? Ihr Risiko ist definitiv größer, ihr Preis ungleich höher und ihre Geschichte endet leider selten im Applaus.
Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo muss sich nicht wegen der gegen ihn erhobenen Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht verantworten. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Clark County im US-Bundesstaat Nevada mit. Die Tat könne nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, schrieb die Behörde in ihrer Begründung.
Was ich aus diesem Zitat aus einem Video der FAZ an dieser Stelle nochmal herausstellen möchte, Cristiano Ronaldo wurde nie verurteilt, weder strafrechtlich noch zivilrechtlich. Daher gilt er juristisch als unschuldig. Das ist unumstößlicher Fakt. Das muss und will ich hier an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich betonen, denn die Unschuldsvermutung schließlich ein Grundpfeiler jeder rechtsstaatlichen Gesellschaft. Aber genauso wichtig ist, das darf nicht reflexartig zur Schlussfolgerung führen. Keine Anklage, also war da nichts. Kein Urteil, also war alles gelogen. So einfach ist es nämlich nicht. Wie viele Beispiele haben wir schon gesehen, bei denen Verfahren eingestellt werden, nicht weil nichts passiert ist, sondern weil es nicht genug bewiesen werden konnte. Gerichte prüfen Beweise, keine Moral. Sie sprechen kein Urteil über Integrität, Verantwortung oder Empathie. Und genau hier liegt dann auch das Dilemma für Sponsoren, Verbände und Vereine. Sie berufen sich gern auf das Fehlen eines Schuldspruchs. Aber sie vergessen dabei, dass sie ja selbst Teil der öffentlichen Debatte sind, dass auch sie Haltung zeigen müssten, nicht nur, wenn es einfach ist. Denn ja, niemand darf ohne Beweise verurteilt werden, aber genauso falsch ist es, berechtigte Zweifel einfach wegzuwischen, nur weil ein Verfahren eingestellt wird. Doch genau das passiert im Spitzensport immer wieder, vor allem wenn es um Superstars geht, weil es bequemer ist. Weil Skandale schlecht fürs Geschäft sind, für TV-Quoten, Trikotverkäufe, Werbekampagnen und so weiter. Deshalb hält das System Sport still. Redet sich raus, verteidigt, schützt und schaut vor allem weg. Im Fall Boateng haben wir gerade wieder diesen Satz gehört, er wurde ja nicht verurteilt. Genauso im Fall Mondi und oft auch im Fall Ronaldo. Stimmt ja auch, aber greift in vielen Fällen vielleicht zu kurz, könnte zumindest sein. Und was mich vor allem erschüttert, das System dahinter. Das ist ja nicht blind. Es sieht, was passiert, aber es entscheidet sich eben bewusst dafür, wegzusehen. Nicht, weil es nichts weiß, sondern weil es nichts wissen will, weil es nicht um die Wahrheit geht, sondern in erster Linie ums Geschäft. Cristiano Ronaldo wurde nie verurteilt. Der Fall ist juristisch abgeschlossen, aber das bedeutet eben nicht, dass es zu der ganzen Causa nichts mehr zu sagen gibt. Ganz im Gegenteil, denn wie gesehen ist sein Fall ein gutes Beispiel dafür, wie das System Fußball, wie das System Sport reagiert, wenn seine Helden in Frage stehen. Dann greift ein Muster aus Loyalität, Schweigen, Verdrängung, das mächtige Spieler schützt und moralische Aspekte ziemlich außer Acht lässt. Die wichtigste Frage ist daher vielleicht gar nicht, was Cristiano Ronaldo wirklich getan hat, sondern was der Sport daraus gemacht hat oder besser eben nicht gemacht hat. Selbstkritik, Lernprozess, Fehlanzeige. Die Fälle von Neymar und Mondi zeigen, dass es im Sport weiterhin gerade bei Fällen von sexualisierter Gewalt mehr Mut braucht, ein System zu kritisieren, als ein Idol zu verteidigen. Niemand darf ohne stichhaltige Beweise verurteilt werden. Natürlich nicht, aber es darf eben auch niemand freigesprochen werden, nur weil er ein Superstar ist. Ihm darf es nicht zu leicht gemacht werden, sich mit Ruhm und Geld Immunität zu erkaufen. Auch Ikonen gehören hinterfragt und Systeme überprüft. Der Sport muss sich aber auch selbst endlich mal hinterfragen, beziehungsweise überhaupt erstmal ein Bewusstsein entwickeln, das zu tun, und dann in solchen Fällen, wo es angebracht ist, vielleicht künftig anders handeln. Solange das aber nicht passiert, wird es immer wieder ähnliche Fälle geben. Die Mauer des Schweigens schützt aber eben nicht die Opfer, sondern nur die Täter. Und das darf der Sport eigentlich nicht länger zulassen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.